ARD. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki.
Vielleicht habt ihr es gehört. Ich halte mal nochmal mein Mikrofon ein bisschen in die Nähe. Ich habe Angst, dass ich gestochen werde. Das waren jetzt Bienen. Die haben sich gerade die Blume genau angeschaut. Eine Tellerhortensie, die hier auch wirklich in einem schönen Farbton blüht.
Und die ist für Insekten normalerweise wenig interessant. Aber dafür haben wir ganz viele andere Hortensien, wie die Rispenhortensie. Und das sind eben richtig tolle Insektenmagneten. Nichts ist auf einmal wieder so in Mode gekommen wie diese wunderschöne Hortensie. Und sie kommt eben auch, und deshalb blüht sie dieses Jahr auch so gut, mit feuchteren Bodenfaktoren gut klar. Und von daher leuchten sie uns gerade spektakulär entgegen, was die Blütenfülle anbelangt. Das sind Säufer und Fresser, diese Pflanzen, weil sie eben auch dem Wasserangebot sehr positiv gegenüberstehen und auch Nährstoffe werden nicht verachtet.
Säufer und Fresser. Also ich glaube, damit ist die Hortensie offiziell mein Seelenverwandter. Moinsen und herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer an meiner Seite als meine höchsteigene Zierpflanze, Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin Thomas.
Moin, sage Grüße, Samir.
Wir wollen heute schnacken, und ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel erkannt, es sei denn, ihr schaut euch vorher die Titel nicht an. Wir wollen schnacken über eine Pflanze, die früher für mich so ein bisschen so als ich sag's jetzt mal ein bisschen fies, alte Leuteblume verschrien war, wobei das eigentlich eine Verunglimpfung einer wunderschönen Pflanze ist. Kann man
genau
so sagen, glaube ich, oder?
So ist das. Ein wunderschönes Gehölz namens Hortensie. Und das sind ja meist sommergrüne, so richtig schön aufrecht wachsende, was auch sehr gute, schattenverträgliche Sträucher oder eben auch Kletterpflanzen. Und die ganz vielen Arten dieser Gattung, Hydrangea, so heißt sie botanisch, die stammen meist aus Asien, aus Nordamerika und den Anden und auch aus dem südlichen Chile. Und die gehören auch zur Familie der Hortensiengewächse. Dazu gehören viele Ziersträucher, wie zum Beispiel auch die Deuzie und auch der falsche Jasmin.
Und ich habe gelesen, es gibt über 80 verschiedene Arten. Mhm. Jetzt hast du mir hier gezeigt, also du zeigst mir hier gerade an einer Stelle gleich zwei. Und da konnte ich ja aufgrund meiner Vorbereitung schon erkennen, wobei das eine erkennt, glaube ich, auch, wie man immer so schön salopp sagt, ein Blinder mit einem Krückstock. Das rankt sich am Haus entlang. Sieht aus, als hätte jemand eine dicke Weinpflanze daran geballert. Und total viele schöne Blüten, grün. Und ich glaube, es ist ein herrliches Versteck für Vögel.
Genau, das ist nämlich die Kletterhortensie. Und die rankt auch in große Bereiche hinein, verdeckt oftmals unansehnliche Bereiche. Bei dir ist alles total ansehnlich, also von daher hätte die das gar nicht nötig. Und sie bietet vor allen Dingen auch Unterschlupf für Vögel, für Insekten, für alles. Blüht wunderschön weiß, eine der schönsten Kletterpflanzen, die es gibt.
Ja, und das andere, wenn wir hier ein paar Schritte weitergehen, da blüht es dann nicht mehr in weiß, sondern in so einem blassrosa mit schönen Blüten. Und ich weiß nicht, wenn ich nah genug rangehe, vielleicht habt ihr es gehört. Ich halte mal nochmal mein Mikrofon ein bisschen in die Nähe. Ich habe Angst, dass ich gestochen werde. Das waren jetzt Bienen. Die haben sich gerade die Blume genau angeschaut. Eine Tellerhortensie, die hier auch wirklich in einem schönen Farbton blüht. Und wenn ich raufschaue, ja auch noch mir verspricht, dass da noch mehr kommt.
Richtig. Und diese ballförmigen bzw. tellerförmigen Gartenformen der sogenannten Bauernhortensien, die werden auch so genannt, da haben wir zwar sterile Blüten, und die ist für Insekten normalerweise wenig interessant, aber dafür haben wir ganz viele andere Hortensien, wie die Rispenhortensie, und das sind eben richtig tolle Insektenmagneten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, Insektenfreundlichkeit.
Ja, wobei hier jetzt gerade welche dran waren. Und was ich gelesen habe, was ich auch mega interessant fand, es gibt jährlich neue Züchtungen. Da hattest du mir gesagt, zum Beispiel die Pixio. Das fand ich, klang interessant.
Richtig. Und man muss auch sagen, dass es eben für jeden Geschmack, für jeden Fan von unterschiedlichen Blütenfarben das Passende gibt. Und nichts ist auf einmal wieder so in Mode gekommen wie diese wunderschöne Hortensie, weil sie eben auch zu ganz vielen Gartenthemen passt. Man kann sie wunderschön mit vielen anderen Pflanzen kombinieren, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und sie kommt eben auch, und deshalb blüht sie dieses Jahr auch so gut, mit feuchteren Bodenfaktoren gut klar und auch mit halbschattigen Lichtverhältnissen. Und von daher leuchten sie uns gerade in diesem Jahr spektakulär entgegen, was die Blütenfülle anbelangt.
Und das Witzige ist ja, ich habe ja vorhin gesagt, alte Leutepflanze früher verschrien. Heutzutage, ich gehe kaum noch in einem Park vorbei, ohne eine Hortensie zu bestaunen. Also entweder bin ich sehr alt geworden oder der Geschmack hat sich geändert oder ich habe jetzt einfach das Auge für das wirklich Schöne. Wahrscheinlich auch dank dir, Thomas.
Ja, aber das hattest du vorher auch schon. Und da sind wir nicht die Einzigen, denen diese Pflanze so auffällt. Die Schönheit der Hortensien, gerade jetzt im Spätsommer, ist herausragend und wunderschön.
So, und wie man sie pflanzt und pflegt, darüber sprechen wir jetzt gleich. Die Hortensien hier im Garten stehen in einer sonnigen, bis eher in einer halbschattigen Ecke, würde ich sagen. Wobei die Kletterhortensie ist komplett im Schatten. Also ich glaube, die kriegt nie einen Sonnenstrahl ab. Und die Tellerhortensie sieht man jetzt gerade richtig gut, hat so einen schmalen Sonnenstreifen, der die Blüten gerade voll in Szene setzt. Was wäre denn der richtige Standort für die Hortensie eigentlich?
Für die meisten Hortensien kann man sagen, ist ein halbschattiger Standort optimal. Wenn wir dann noch einen humosen, nahrhaften, vor allem gleichmäßig feuchten Boden haben, der nicht austrocknet, Vorsicht allerdings, Staunässe mögen die überhaupt nicht, dann kann überhaupt nichts passieren. Dann fühlen die sich einfach sehr wohl. Wichtig ist, dass die Standorte so sind, dass in voller Sonne der Boden nicht austrocknet. Das mögen die Pflanzen überhaupt nicht. Und wenn die Blätter dann schlapp herunterhängen, im Hochsommer ist das häufig der Fall, und sie sieht so kümmerlich mit schlaffen Trieben aus, dann weiß man, dieser Standort ist garantiert nicht optimal.
Ja, ich meine, also dass die Pflanze viel Wasser braucht, das hat sie ja schon im Namen. Denn das hast du, glaube ich, eben gerade ja auch schon erwähnt, dass letztendlich Hortensia Wassertrinkerin heißt.
Richtig, das sind, es hat mal ein Baumschuler gesagt, Säufer und Fresser, diese Pflanzen, weil sie eben auch dem Wasserangebot sehr positiv gegenüberstehen und auch Nährstoffe werden nicht verachtet. Und darum haben wir da quasi jetzt schon mal, das habe ich ja jetzt geschickt untergebracht, das Düngen quasi auch auf der Reihe, beziehungsweise das muss man immer ins Auge fassen, weil die sind vom Bodenanspruch ähnlich wie Rhododendren, diese Hortensien. Und darum sollten sie auch mit Rhododendron-Dünger gedüngt werden, so zwischen Mai und Juli, nicht mehr zu spät, weil zu viel Stickstoff im Dünger würde bedeuten, dass die Pflanzen nicht aushärten. Das macht sie anfällig für Pilzkrankheiten und für Schädlinge. Und darum sollte man sagen, wenn man stickstoffbetont düngt, dann auf jeden Fall nicht mehr zum Herbst hin.
Säufer und Fresser. Also ich glaube, damit ist die Hortensie offiziell mein Seelenverwandter. Wie ist das jetzt? Also ich meine, wir haben ja bisher einen Sommer gehabt, der uns schon mit Wasser verwöhnt hat, sag ich mal. Also und auch dafür nicht so unbedingt mit Sonne. Trotzdem, wie ist das? Wir haben jetzt, also wenn wir heiße Tage haben, gießen, reicht es, wenn ich sie morgens gieße? Oder ist sie so hungrig, dass du sagst, nee, da musst du abends auch nochmal, wenn du ein Getränk zu dir nimmst, sollte sie auch noch eins kriegen?
Rechtzeitig am Morgen gießen ist optimal und dann aber auch durchdringend. Das heißt also mit wirklich einer großen Gießkanne mit 10 oder 20 Litern und dann reicht ihr das meistens, je nach Größe natürlich aus und sie kommt auf jeden Fall den Tag darüber klar. Bitte nicht über die Blätter gießen, sondern immer von unten über den Wurzelballen gießen. Sonst haben wir natürlich oftmals auch ganz schnell Pilze, Pilzkrankheiten, die über die Blätter ganz schnell weiter voranschreiten.
Okay, bei mir ist die Hortensia jetzt schon groß genug. Ich würde sagen, geht mir locker über die Hüfte. Wann ist denn da der optimale Pflanzzeitpunkt? Also weil die ist ja jetzt schon eindeutig ein paar Jährchen alt, genauso wie die Kletterhortensie, die ja jetzt schon ja, sicherlich ihre 5-6 Meter hat.
Die meisten Hortensien bekommen wir ja als Containerware zu kaufen, beziehungsweise stehen in den Baumschulen und Gartencentern mit einem sogenannten Topfballen versehen. Da ist es optimal, wenn man sie pflanzt zum Frühjahr oder zum Herbst. Gehölze dann zu pflanzen, wenn die Sonne am höchsten steht, macht übrigens auch gar keinen Sinn. Beste Pflanze hat Frühling, Herbst. Containerware ist auch ganzjährig pflanzbar. Überhaupt kein Problem. Man sollte nur daran denken, dass der Standort optimal vorbereitet wird, dass der Boden, den haben wir schon kurz angesprochen, optimal mit Hornspänen, mit Rhododendron-Dünger ein bisschen vorbereitet wird. Und dann kann man diese Pflanze eigentlich immer in den Boden bringen.
Containerware, erinnere ich mal, das hattest du erzählt, ist das bei der Hortensie genauso, dass man die eigentlich erstmal so ein paar Minuten oder eine Stunde im Wasserbad lässt, damit die sich erstmal richtig vollsaugen kann?
Wenn man eigentlich nicht. Wenn der Ballen gut durchfeuchtet ist, muss man das gar nicht machen. Wenn sie leicht ausgetrocknet ist vielleicht. Zu viel Wasser schadet oftmals auch. Dann sterben die Feinwurzelhärchen ab. Also an zu viel von Wasser mag sie auch nicht.
Okay, dann gucke ich jetzt hier in die Hortensia rein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich sehe natürlich viele junge Triebe, die rauskommen. Aber wenn ich jetzt mal hier rangehe, hör mal. Hörst du das? Das ist so richtig vertrocknet. Also ich habe hier wirklich richtig hartes Ja, jetzt hat man es gehört.
Eindeutig.
Ja.
Da hätte man auch die Gartenschere verwenden können.
Das sieht aus wie Styropor.
Genau. Und da hat man eben eingetrocknete Triebe. Da hat man aber, wenn man unten reinguckt, das ist so eine mechanische Verletzung, wo man einer gegengelaufen ist. Das ist nicht weiter schlimm. Diese Triebe kann man immer rausschneiden. Das geht, was trocken kaputt ist, muss sowieso immer raus. Grundsätzlich muss man sagen, bei den Hortensien, wenn es zum Thema Schnitt geht, dann sollte man daran denken, dass alle Bauernhortensien, Tellerhortensien gehören ja auch dazu und Ballhortensien, auch Samthortensien und die sogenannten Eichenblatthortensien, auch die Kletterhortensien, eins gemeinsam haben. Die legen den neuen Austrieb für das nächste Jahr inklusive der Blütenknospen schon im Frühjahr fest. Und das bedeutet, wenn man die zu doll zurückschneidet, dann hat man nächstes Jahr keine Blüte. Man entfernt in der Regel, und das macht man bitte erst normalerweise im Frühjahr, dicht oberhalb der ersten intakten Knospenpaare den alten Blütenstand und lichtet die Pflanze bei Bedarf aus. Wenn man alte, vergreiste hat, bei dir ist sie wüchsig, das ist nicht das Problem und sieht noch gesund aus, aber wenn man eine hat, die blühunwillig ist, die total schäbig ist, dann kann man die auch mal auf Bodenhöhe abschneiden, dann verzichtet man ein Jahr auf die Blüte, aber im Folgejahr sieht dann alles wieder aus wie neu. Und dann gibt es noch eine Ausnahme. Das ist die sogenannte Endless Summer Hortensie. Die stellt botanisch gesehen zwar so eine Bauernhortensie dar, aber die hat einen Vorteil, die blüht auch noch am jungen Trieb. Das heißt also am diesjährig wachsenden Trieb. Und deshalb kann man diese sogenannten Endless Summer Sorten und auch die weiße, die Sorte heißt The Bride, die kommt aus derselben Zuchtlinie, ganz doll im Frühjahr beliebig zurückschneiden. Sie wird dann trotzdem noch blühen.
Und wenn man was zurückschneidet, dann kann man damit bestimmt auch gleich Stecklingsvermehrung machen, oder?
Könnte man machen, wenn man im Sommer zurückschneidet, weil das junge, krautige, fingerlange Schnittmaterial, was man verwendet, das bewurzelt optimal. Gerade im Bereich der unempfindlichen Rispenhortensien, die kann man dann als Steckling vermehren, so zwischen, ich würde sagen, Juni und Juli kann man das gerne mal ausprobieren. Und wenn man dann die so gewonnenen Stecklinge in den Boden steckt, nur noch das oberste Drittel rausgucken lässt, dann hat man auch mit ein bisschen Glück bewurzelte junge Pflanzen, die man dann selber sozusagen vermehrt hat.
Sehr schön. Das ist ja ganz toll. Das ist ja wie kleine Babys, die man sich selbst geschaffen
Richtig.
Hat.
Richtig. Geht nicht bei allen Arten und Sorten, aber bei einigen kann man es ausprobieren. Und gerade so bei den Rispenhortensien geht das. Bei den Kletterhortensien kann man das mal ausprobieren. Das ist überhaupt kein Problem.
Und auch wenn wir jetzt im Sommer sind, denken wir schon an den Winter. Wie schützen wir sie da?
Wir sollten daran denken, dass man sie gerne mal mit Vlies abdeckt, wenn die Temperaturen stark unter dem Gefrierpunkt sind. Dann schützt man die jungen Knospen. Wir haben ja schon gehört, dass die Blütenanlage fürs nächste Jahr festgelegt ist. Und dann sorgt man dafür, dass sie nicht zu doll zurückfrieren kann. Das wäre eigentlich optimal. Und das reicht meistens schon aus. Man kann auch, wenn man Angst hat, Tannenreisig oder so ein bisschen zusammenbinden. Und das schützt die auch vor Winden, vor starken Winden und vor starkem Frost.
Und wenn man noch Bock hat, ein bisschen mehr zu lesen, dann empfehle ich hier mal wieder den Ratgeber. Da gibt es nämlich einen Artikel Hortensienpflege leicht gemacht. Da findet man dann auch nochmal deine Tipps plus wahrscheinlich noch den ein oder anderen Additiven.
Auf jeden Fall, da gibt es massig Tipps und das ist eben so vielfältig und es gibt so viele Arten und Sorten, dass man da einfach jetzt nur mal das Thema kurz anreißen kann. Aber man kann sich stundenlang damit beschäftigen, gerade im Sommer. Es gibt nichts Schöneres als die Hortensien.
Na doch, ein Glas Wein und Hortensien.
Das ist Vollendung.
So, und gleich gibt es von Thomas keine Weintipps, aber zumindest den ein oder anderen Hortensientipp. Aber vorerst setzen wir mal ab und reden vielleicht über Wein, aber da müssen wir nicht zuhören.
Prost.
Natürlich suche ich mir ja auch mal was raus. Das heißt, ich surfe durch den NDR-Ratgeber, ich surfe auch durch andere Seiten und gucke immer so ein bisschen nach Hortensien, die ich besonders schön finde. Also diese Tellerhortensie bei mir im Garten, die finde ich schon richtig schön. Da müsste ich mich bei den Vorbesitzern bedanken. Und Thomas und ich haben natürlich auch noch ein paar andere Hortensien rausgesucht, die wir schön finden. Thomas natürlich einfach aus seinem Wissensschatz und ich welche, die ich im Internet gefunden habe und die mir da gefallen haben, wo ich dann auch gleich den Bestellbutton gedrückt habe. Thomas, ich würde sagen, du fängst an und nennst uns mal eine Hortensie, die du besonders schön findest.
Ja, ich komme jetzt mal auf die Hydrangea serrata zu sprechen, die auch als kleine Bauern- oder kleine Gartenhortensie bezeichnet wird. Die wird nur ungefähr so einen Meter hoch, allerdings deutlich breiter als hoch. Die Wuchsform ist so breit, kompakt und man hat dort so einen kuppelförmigen Wuchs und so eine recht zierliche Gestalt. Und man findet bei dieser kleinen Bauernhortensie so kleine, zierliche, flache, tellerförmige Schirmrispen. Die ist einfach wunderschön. Und die Blütezeit liegt hier 2 bis 3 Wochen vor den klassischen Hortensien. Die Serrata-Sorten wirken einfach naturhafter und weniger künstlich, in Anführungsstrichen, als die oftmals großblütigeren sogenannten Makrophylla-Bauernhortensien-Sorten. Und das sind einfach richtig schicke Pflanzen, die man auch gut kombinieren kann mit Halbschattenstauden wie Funkienfarn und Waldgeißbart.
Ja, da kann ich jetzt nicht mithalten. Also so eine ausführliche Beschreibung kann ich euch nicht geben. Ich kann aber sagen, dass ich generell festgestellt habe, ich mag diese Magical Hortensien. Das sind ja die, die quasi während der Blüte die Farbe wechseln. Das heißt also, du hast eine Pflanze, die dir quasi mit 3 verschiedenen Farben entgegenstrahlt.
Das ist so eine züchterische Arbeit gewesen, die aber nicht auf den Säuregrad des Bodens zurückzuführen ist, sondern einfach eine züchterische Geschichte mit bicolorfarbigen Blüten, mit 2-farbigen, manchmal 3-farbigen Blütenansätzen, die einfach so sich im jahreszeitlichen Blütenverlauf ändert. Das ist einfach schön und das ist eine züchterische Arbeit oftmals gewesen. Oder eine Selektion aus Sichtungen, die sich so ergeben haben.
Deine zweite?
Ich liebe die Eichenblatthortensien. Die haben so einen naturhaften Charme. Das Blatt ist, wie es heißt, ja, wie die Eiche. Und man hat bei dieser Pflanze oftmals so eine Wuchshöhe von 1 Meter bis 1,75 Meter. Sie wächst so breitbuschig, aufrecht, treibt auch leichte Ausläufer. Und wir haben da einfach eine Herbstfärbung, die orange-rot bis wein- oder violett-rot ist. Und wir finden lockere, kegelförmige Rispen. Und die sind so cremefarbig bis weiß, Blütezeit Juli bis August. Für mich eine der schönsten Hortensien, die es gibt, auch aufgrund der Blattform und der Herbstfärbung. Und wenn man die mit Rhododendron kombiniert, mit Azaleen, mit Ilexen, also Sprechpalmen, auch mit Efeu und Kaukasus, vergiss man nicht, oder mit Schildfarnen, dann ist es für mich eins der schönsten Blattschmuckgehölze, die es gibt.
Ach Thomas, das ist immer so toll, wenn du schwärmst. Und dann komme wieder ich hinterher getrottet und sag nur, ich mag auch noch die Mistauri Blue, habe ich im Internet gefunden. Das ist eine lila-weiße, also wo das Innenleben der Blüten weiß ist und außen so ein leicht lila Rand. Da würde wahrscheinlich das passen, wenn ich sage alte Leute-Blume. Aber für mich hat die so eine Eleganz und ich mag diese Farbkombination. Also das ist etwas, die möchte ich gerne im Garten haben.
Genau, und sie hat auch noch so einen leichten romantischen Charme, sagt man auf Neudeutsch, die einfach ihresgleichen sucht. Wunderschön, kann ich gut nachempfinden.
Und das sind dann schon unsere Tipps. Trotzdem gibt es gleich noch von uns Wichtiges zur Pflege von Hortensien. Und Thomas hat es vorhin schon kurz erwähnt, pH-Wert im Boden, da kann man noch ein bisschen tricksen. Bei all der Schwärmerei über die wunderschöne Hortensie sollten wir eine Sache nicht vergessen. Und zwar müsst ihr da vorsichtig sein. Wahrscheinlich hattest du deshalb früher auch nicht so viele Hortensien im Garten, denn sie können auch schwach giftig sein. Und das kann ja gerade für Kaninchen. Du hattest ja früher lange eins, war ja unser Podcast-Kaninchen, was uns lange begleitet hat.
Stimmt, im letzten Jahr ist es leider erst von uns gegangen.
Genau, aber keine Sorge, es ist nicht an einer Hortensie gestorben, es war einfach das Alter. Aber ich habe da gelesen, für kleinere Hunde als auch für Kaninchen kann so eine Hortensie schon gefährlich sein. Also da muss man dann wirklich aufpassen, ne, dass die nicht den Zugriff darauf haben.
Das sind quasi blausäureähnliche Inhaltsstoffe, die auch das zentrale Nervensystem schädigen können. Allerdings müsste man da schon Hortensientriebe häckseln und rauchen. Und das wäre dann natürlich nicht so schön. Von daher sollte man da ein bisschen aufbrauchen, aber in der Regel passiert da eigentlich gar nichts.
Auch für meine Kids ist das nicht gefährlich.
Nein, auf keinen Fall. Und keiner würde so freiwillig auf den Gedanken kommen, bei einer Hortensie irgendwie, ich sag mal, aufgrund der schönen Blüte irgendwas abzuschneiden oder Triebe in den Mund zu stecken. Das kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen. Und getrockneter Form, da hätte man vielleicht dann irgendwelche giftigen Inhaltsstoffe. Aber Da wird nichts passieren.
Also von daher alles gut. Aber wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, die Färbung der Hortensie. Also wir können ja quasi, ich bin ja so ein Farbenfan, die Farbe auch selbst beeinflussen. Mhm. Also wir können sie ja quasi, ja, das, was wir mit viel Alkohol schaffen, können wir mit der Hortensie anders schaffen, nämlich, dass sie blau wird.
Richtig. Also bitte keinen Kölm auf irgendwelche Hortensien kippen. Das bringt gar nichts. Man hat, jeder kennt das, eine blaue Hortensie gekauft, man pflanzt sie ein, man hat sie gewässert und plötzlich wird aus dem Blau ein Violett oder ein Rosa. Und dann denkt man sich, hä, was ist da passiert? Und dann muss man einfach sagen, alle Makrophyllaformen, die wir so kennen, die blühen von Natur aus mehr oder weniger rosa. Und wenn man diese enzianblauen Blüten haben möchte, braucht man einen ganz bestimmten pH-Wert des Bodens, also Säuregrad des Bodens. Und beim Wert von um und bei 4,5 ist die Konzentration, man spricht von pflanzenverfügbaren Aluminiumionen, ausreichend für eine Blaufärbung der Blüten. Und dann wird in der Fachliteratur häufig darauf hingewiesen, zur Farbverstärkung, dass man Ammoniak-Alaun oder Aluminiumsulfat in einer Aufwandmenge von 3 Gramm je Liter Gießwasser zusetzen soll, einmal wöchentlich, wobei die Behandlung so 4 bis 5 Mal während des Blütenansatzes erfolgen sollte. Dann kriegt man die blau gefärbt, glaubt man aber auch immerhin. Manchmal ist es nicht ganz so einfach, weil der Boden oftmals, den man vor Ort hat, sich nicht einfach so verändern lässt, auch durch das Gießen nicht. Und darum sollte man vielleicht auf einen speziellen Hortensiendünger zurückgreifen, der für die Blaufärbung auch beitragen kann oder zu der Blaufärbung beitragen kann. Und dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Ich warne immer ein bisschen davor, weil Hortensien haben ja auch Nachbarpflanzen. Wir haben ja schon mal über Begleitpflanzen gesprochen. Und wenn dann ein paar Meter weiter dann irgendwelche anderen Pflanzen stehen, die den sauren Boden nicht abkönnen, dann wäre es der Gesundheit dieser Pflanze nicht zuträglich. Eins muss man noch sagen, weißblühende Hortensien lassen sich nicht umfärben, weil denen dazu einfach dieser Farbstoff fehlt, der für die Blüte bei den rosafarbigen Makrophyllersorten verantwortlich ist.
Und du hast auch gerade erwähnt, die anderen Pflanzen, die man dazu pflanzen kann, das habe ich auch im Netz gesehen, richtig schön, dass man denen so einen asiatischen Touch geben kann. Ne? Du hast vorhin schon Azaleen als Begleitpflanze genannt, aber so Azaleen, Farne und Bambus dazu, das war gleich eine richtig schöne Kombo. Also da hatte man gleich so einen schönen japanischen Touch. Man hat mir eigentlich nur noch so ein kleiner Bonsai daneben gefehlt und schon hat man so einen Garten, auf den selbst Mr. Miyagi stolz wäre. Das nur kurz, weil es mir gerade noch einfiel. Gut, dass du das erwähnt hast.
Und an den sonnigen Standorten kann man noch Phloxe dazu packen, Taglilien, Prachtstorchschnäbel und Frauenmantel. Das ist dann wirklich eine, ich spreche ja immer so gerne, das hört sich
eine
so kitschig an.
Symbiose der Glückseligkeit.
Danke, mehr geht nicht.
Du siehst, ich habe es gelernt. So, und damit haben wir jetzt, glaube ich, die Hortensie dicht gemacht. Ich sage schon mal vielen Dank an Thomas Balzer, den Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Wenn ihr noch Fragen habt, liebe Zartis, scheut euch nicht. Ihr kennt den Weg einmal über die E-Mail-Adresse.
Die Zarten im Garten at ndr.de.
Oder aber über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Da wird das dann an uns weitergeleitet und Thomas beantwortet euch eure Fragen. Wie kriegt ihr die Hortensie blau? Wie kriegt ihr den Nachbarn neidisch, dass er zu euch in den Garten schaut und denkt, Mensch, sowas möchte ich auch gern haben. Ansonsten einfach nochmal kurz die Sprungmarke zurückskippen. Das ist auch kein Ding. Und ich glaube, damit haben wir es dann. Haben wir was vergessen? Haben wir nicht, oder?
Wir haben ganz viel vergessen. Aber das ist so ein unglaublich großer Themenbereich. Guckt einfach nach. Kauft euch Fachliteratur und guckt es euch blühend an. Da gibt es so viele schöne Beispiele, zum Beispiel im Baumpark in Ellerhoop. Mehr geht nicht.
Ich sag euch, ihr müsst gar keine Fachliteratur kaufen. Einfach immer in den Ratgeber surfen. Da gibt es Artikel zu allem. Aber pssst, nicht dem Nachbarn weiter sagen. Bleibt unter uns. Thomas, ich habe mich schon bei dir bedankt. Ich habe mich bei euch bedankt, liebe Zartis, dass ihr uns auch heute treu geblieben seid. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt die Nummer dicht. Und dann machen wir die Steigerung von schönen Hortensien angucken. Wir machen sie jetzt eine Flasche Wein auf, glaube ich.
Oh, Vollendung.
Absolut. Also, raus mit euch in den Garten und denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit,
ihr gärtnert.
Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.